Willkommen beim rechtshistorischen Podcast der Universität Trier. Im Monat August werden wir uns mit John Locke beschäftigen. John Locke war ein englischer Philosoph der Aufklärung. Ihm kommt heute insoweit eine wichtige Bedeutung zu, als dass er einen theoretischen Grundstein für die konstitutionelle Monarchie und die Gewaltenteilung legte. John Locke wurde am 29.08.1632 in Rington als Sohn eines Gerichtsbeamten geboren. Seine Eltern ermöglichten ihn den Besuch der Westminster-Schule in London. Anschließend studierte er ab 1652 am Christ Church College in Oxford die klassischen Wissenschaften, wozu auch die Werke Aristoteles und eine Schulung in der Scholastik gehörten. Sein besonderes Interesse galt allerdings der Medizin und der Naturwissenschaft. 1655 reiste er nach Kleve und an den Brandenburgischen Hof als Sekretär des englischen Gesandten. 1658 wurde Locke Dozent für Griechisch und Rhetorik und 1664 Zensor für Moralphilosophie. Nach einer 1665 im diplomatischen Auftrag für die englische Regierung unternommenen Reise quer durch Europa lebte er von 1667 bis 1675 im Hause des Earl of Shaftesbury, der der Führer der Whigs war. Locke wurde dessen Leibarzt und Sekretär. In dieser Zeit sammelte er Erfahrungen in politischen Fragen und übte auch einen gewissen Einfluss auf die Politik der Whigs aus. 1668 wurde er Mitglied der Royal Society. Von 1675 bis 1679 war er in Frankreich. Aus Angst vor politischer Verfolgung emigrierte er 1683 nach Holland und kehrte anschließend 1689 im Gefolge von William von Oranien nach England zurück. In England bekleidete er kleine Staatsämter. Erst nach der Glorious Revolution von 1688 veröffentlichte er seine wichtigsten Werke. Am 29.10.1704 starb Locke in Oates. In seinen Schriften widmet er sich sowohl philosophischen als auch politischen Fragen. Der Aufklärungsphilosoph Locke gilt als Hauptvertreter einer erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnistheorie und als Begründer des modernen freiheitlichen Rechts- und Verfassungsdenken. Sein Hauptwerk in der theoretischen Philosophie ist sein Aufsatz Essay Concerning Human Understanding, in dem er seine Erkenntnistheorie entwarf. Locke setzte sich besonders mit Descartes' Anschauung von den angeborenen Ideen und sittlichen Prinzipien auseinander und gelangte so zu einem Sensualismus. Der zentrale Grundbegriff in Lockes Erkenntnistheorie ist der Begriff der Idee oder der Vorstellung. Nach Locke sind die Ideen das Einzige, was direkt Gegenstand unserer Erkenntnis sein kann. Diese sind das Material der Erkenntnis und repräsentieren das, wovon sie Ideen und Vorstellungen sind. Sie können als Zeichen verstanden werden, die die Wirklichkeit repräsentieren. Die Ideen werden in dieser Weise als Verbindungsglieder zwischen dem erkennenden Bewusstsein und der erkannten Wirklichkeit gedacht. Locke vertritt damit eine Repräsentation des Wissens. Für Locke besteht ein enger Zusammenhang zwischen Gültigkeit und Genese der Erkenntnis. Nach seiner Meinung nehmen die Rationalisten wie zum Beispiel Descartes zu Unrecht an, dass bestimmte Ideen und Prinzipien wie logische Prinzipien und allgemeingültige moralische Normen angeboren sind. Die Menschen werden nicht mit Ideen geboren, sondern mit Fähigkeiten, solche Ideen zu bilden. Diese Fähigkeit ist das Erkenntnisvermögen. Locke geht davon aus, dass der Verstand des Menschen bei seiner Geburt eine Tabula rasa, ein White Paper ist. Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinn gewesen ist. Alle Kenntnisse und Ideen gründen sich auf Erfahrung bzw. die sinnliche Wahrnehmung. Locke unterscheidet dabei Sensations, äußere Eindrücke und Reflections, innere Eindrücke. Diese äußeren und inneren Eindrücke werden erst im Verstand zu komplexen Ideen verbunden. Komplexe Ideen entstehen durch Vergleichen, Zusammensetzen, Abstrahieren und andere entsprechende Tätigkeiten des Verstandes. Locke unterscheidet zwischen primären und sekundären Quellen. Primäre Quellen sind vom Körper nicht zu trennende Eigenschaften wie Ausdehnung, Festigkeit, Gestalt, Bewegung, Ruhe und Zahl. Die primären Qualitäten bewirken Ideen, die den Eigenschaften der Gegenstände gleichen. Sekundäre Quellen sind Farbe, Geschmack, Geruch und Schall. Sekundäre Quellen sind subjektive Empfindungen und werden auch durch die in den Dingen existierenden primären Eigenschaften ausgelöst, sind ihnen aber nicht ähnlich. Im Gegensatz zu Immanuel Kant gibt es für Locke keine Ideen a priori, sondern nur das Vermögen, Wahrnehmungen zu abbildern, komplexen Ideen und Begriffen zu verarbeiten. Die Erkenntnis ist die Wahrnehmung der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung von Ideen. Wissen liegt vor, wenn die Verbindung zweier Ideen nachgewiesen werden kann. Wenn der Zusammenhang zwischen Ideen nur ungenau nachgewiesen werden kann und erst durch Argumente beschrieben werden muss, haben die Kenntnisse nur einen höheren oder niedrigeren Grad der Wahrscheinlichkeit. Nach dem Grad der Wahrscheinlichkeit unterscheidet Locke drei Gruppen von Wissen: Intuition, Demonstration und sensitive Erkenntnis. Da bei der Intuition durch den Vergleich zweier Ideen, deren Wahrheit oder Falschheit erkannt werden kann, bietet die Intuition die sicherste Erkenntnis. Durch die Demonstration werden Erkenntnisse mittels Beweis gewonnen, indem zwei Ideen mit anderen Ideen verglichen werden. Die sensitive Erkenntnis stellt die Wahrnehmung der Existenz der Dinge bzw. der einzelnen Fakten dar. Der Grad der Gewissheit ist niedriger als der der demonstrativen Erkenntnis. Trotzdem kann sie noch als Wissen aufgefasst werden. Locke wurde in seinem politischen Denken entscheidend durch den Machtkampf zwischen Monarchie und Parlament beeinflusst. Zu seiner Zeit stand das absolute Recht des Königs gegen die Ansprüche des Bürgertums auf Regierungsbeteiligung und eigene Rechte gegenüber dem König. Das einflussreichste Werk für seine Staatslehre war das 1690 erschienene Two Treaties of Government. Der Ausgangspunkt für Lockes politische Theorien ist ein ursprünglicher Naturzustand, in dem das Zusammenleben der Menschen durch das Naturgesetz geregelt wird. Während bei Hobbes Urzustand der Kampf aller gegen alle herrscht, sieht Locke in diesem Naturzustand einen Zustand des staatlosen Friedens. Dieser Zustand wird durch die Freiheit und die prinzipielle Gleichheit der Individuen charakterisiert. Da sich jedoch nicht alle Menschen an das Naturgesetz halten, besteht ein Bedürfnis nach Sicherung und Stärkung der individuellen Naturrechtsgüter wie Leben, Freiheit und Eigentum. Er geht dabei von dem Gedanken aus, dass das höchste Ziel und Zweck des Menschen das Leben ist, da der Mensch durch Gott geschaffen sei. Dabei schließt das Leben nicht nur die reine Selbsterhaltung ein, sondern auch eine Freude am eigenen Leben. Locke vertritt keinen totalen Freiheitsgedanken. Menschen können andere Menschen in dem Moment legitim versklaven, in dem letztere einen ungerechten Krieg begonnen und verloren haben. Der Sieger hat, um den Krieg zu beenden, die Wahl, seinen Gegner entweder zu töten oder zu versklaven. In Bezug auf das Eigentum widerspricht Locke der absolutistischen These, dass nur der König ein legitimes Eigentumsrecht haben kann. Er rechtfertigt das Eigentum aus dem Selbsterhaltungsrecht. Der Mensch ist nicht nur Eigentümer seiner selbst und seiner Arbeit, sondern auch berechtigt, der Natur ein angemessenes Stück zu entnehmen, um sich selbst zu erhalten. Das Eigentum bei Locke ist aber durch mehrere Einschränkungen begrenzt. Man darf der Natur nicht mehr entnehmen, als man verbrauchen kann, da andere Menschen auch die Früchte der Natur brauchen. Wenn man der Natur mehr entnimmt, als man zum Überlegen braucht, ist es nicht verwerflich, solange man die überflüssigen Naturprodukte in Geld umtauscht. Entscheidend ist also, dass nichts verdirbt. Dieses Umtauschrecht ist bei Locke aber kein Recht im eigentlichen Sinne, sondern es entsteht durch menschliche Übereinkunft und Akzeptanz. Im Gegensatz zu Hobbes sind die Naturrechte bei Locke durch die Rechte anderer begrenzt. Während bei Hobbes im Prinzip jeder ein Recht auf alles hat, werden die Rechte auf Freiheit und Eigentum bei Locke durch die Freiheits- und Eigentumsrechte der anderen eingeschränkt. Aus dieser Überlegung leitet Locke das Recht ab, diejenigen zu bestrafen und Ausgleich gegenüber denen zu fordern, die sie verletzen. Allerdings können bei Locke anders als bei Hobbes die Menschen ihre Rechte, auch das auf Leben, verwirken. Wenn Menschen anfangen, Eigentumswerte zu sammeln, nehmen die Ungleichheiten in der Gesellschaft zu. Dadurch kommt es zu Neid, Streitereien und Verstößen gegen das Naturrecht und schließlich sogar zum Krieg. Um ihrem Streben nach Sicherheit nachzukommen, schließen sich die Menschen in dem Moment zusammen, um den Krieg zu stoppen und ihr Eigentumsrecht zu schützen. Letztlich veranlasst dieses Sicherheitsbedürfnis die Menschen, sich in einem wechselseitigen Vertrag, in dem sie sich freiwillig zu einer staatlichen Gemeinschaft zusammenschließen und die Ausübung der beim Volke verbleibenden Souveränität einer Obrigkeit übertragen. Anders als bei Hobbes bedeutet der Abschluss des Gesellschaftsvertrages somit keine Unterwerfung unter eine absolute Herrschaftsgewalt des Staates, sondern eine Übereinkunft freier, zur Mehrheitsbildung fähiger Menschen. Da der Herrscher dem Volk gegenüber verantwortlich ist, hat das Volk ein Widerstandsrecht, wenn die Staatsgewalt durch Beanspruchung absoluter Macht den Vertrag verletzt oder die Schutzfunktion nicht mehr erfüllt. Der Staatszweck besteht nach dem Vertragsinhalt ausschließlich darin, den Schutz von Eigentum und Leben der Staatsbürger sowohl zu garantieren und Verstöße zu bestrafen. Damit der Staat die ihm zukommende Aufgabe erfüllen kann, müssen ihm Zwangsbefugnisse zustehen. Locke war aber ein entschiedener Gegner des Absolutismus und stand der Herrschaft von Menschen über Menschen kritisch gegenüber. Für Locke stellte sich also die Frage, wie das Gemeinwesen gestaltet werden müsste, damit die Sicherung der Individualrechte gewährleistet und der Missbrauch der Herrschaftsgewalt vermieden wird. Locke fand die Lösung in einer prinzipiellen Aufteilung der Staatsgewalt in Organe der Legislative und der Exekutive. Außerdem braucht man ein differenziertes System der gegenseitigen Beschränkung und Kontrolle der beiden Gewalten. Den höchsten Rang nimmt die gesetzgebende Gewalt ein, die jedoch durch das Naturgesetz beschränkt wird. Die Gesetzgebungskompetenz liegt beim Parlament, das aus zwei gleichberechtigten Kammern besteht: der Versammlung der vom Volk gewählten Vertreter und der Versammlung des Adels. Zur Kontrolle der Legislative bedarf jedes Gesetz zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung des Monarchen. Träger der ausführenden Gewalt sind der König und seine Regierung. Die der Legislative untergeordnete Exekutive ist streng an die vom Parlament erlassenen Gesetze gebunden. Soweit gesetzliche Bestimmungen fehlen, hat die Exekutive das letzte Wort. Der Exekutive kommt also durchaus eine gewisse Eigenständigkeit zu. Zu den Aufgaben der Exekutive gehören vor allem der Gesetzesvollzug, die Vertretung der Gemeinschaft gegenüber anderen Staaten, aber auch die Rechtsprechung. Neben der funktionalen Aufteilung der Staatsgewalt versucht Locke, auch die staatliche Macht durch inhaltliche Bestimmungen wie zum Beispiel Allgemeinheit der Gesetze, Verkündigungszwang und Bindung an das Gemeinwohl zu begrenzen. In seinem Werk Letter Concerning Toleration geht Locke auf das Verhältnis zwischen Staat und Religion ein. Locke war dafür, dass der Staat die Religion größtenteils seinen Bürgern überlassen solle. Er war also für eine Trennung von Staat und Kirche. Locke spricht davon, dass sich nirgendwo in der Bibel ein Hinweis darauf finden lasse, dass der Mensch mit Gewalt dazu gezwungen werden soll, die Religion zu wechseln. Dadurch würde unzulässigerweise in das religiöse Leben der Bürger eingegriffen werden. Der Staat würde seine Kompetenz überschreiten. Ein staatlicher Eingriff in den religiösen Bereich sei auch nicht sinnvoll, da es beim Glauben auf die eigene innere Überzeugung ankäme, die mit Gewalt und Verfolgung nicht erzwungen werden könnte. Die rein äußerliche Annahme einer anderen Religion würde nicht zum wahren Glauben hinführen, sondern nur in die Naturrechte der Untertanen eingreifen. Interessant ist jedoch, dass Lockes Toleranzidee nicht uneingeschränkt gilt. Nicht unter seinen Toleranzbegriff fallen Atheisten und Katholiken. Atheisten nicht, da nach Locke der Mensch sich nur durch den Glauben an Gott an moralische Grundwerte hält. Die Katholiken sollen von der Religionsfreiheit ausgeschlossen werden, da sie neben dem weltlichen Fürsten noch einen geistlichen, den Papst, haben. Damit fügen sie sich nicht in den Staat ein, weil sie das notwendige Herrschermonopol der Regierung außerhalb des Naturzustandes brechen würden. Lockes Erkenntnistheorie wurde in Deutschland schon um 1700 von Thomasius rezipiert und hatte insbesondere auf Kant großen Einfluss. Unter William III. Wurde seine Theorie von einer konstitutionellen Monarchie weitgehend realisiert. Viele andere Aufklärer, wie zum Beispiel Rousseau, griffen Lockes Vorstellungen vom Sozialvertrag in zahlreichen Theorien auf. Montesquieu erweiterte die Zweiteilung der Gewalten zur klassischen Dreiteilung. Die Beratungen der Nationalversammlung zeigen, dass Lockes Staatslehre auch große Bedeutung für die französische Staatstheorie des 18. Jahrhunderts hatte. Die einleitenden Worte der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung lassen ebenfalls erkennen, dass Lockes Gedanken auch in die amerikanische Verfassung Eingang gefunden haben. Demnach legte Locke mit seinen Theorien den Grundstein für moderne demokratisch-parlamentarische Verfassungen und war Ausgangspunkt für den liberalen Rechtsstaat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.